Hallo und herzlich willkommen zum Liebe Autoren Podcast. Mein Name ist Julia Sterling und dies ist Folge 7.2. Und wenn du diese Folge hörst, denke ich mal, dass du auch schon vermutlich die erste Folge gehört hast mit Viviana Norna. Und da habe ich ja schon ein bisschen Werbung für die zweite Folge gemacht, weil mir jetzt beim Gegenhören aufgefallen ist, dass wir überhaupt nicht erwähnen, was tatsächlich ein wesentlicher Teil von Viviannas Lebensgeschichte ist. Und ich will das jetzt auch gar nicht groß vorweg verraten, weil sie kann das einfach viel besser erzählen und erklären. Und ich möchte das nicht groß vorwegnehmen. Wie gesagt, ich bin tief beeindruckt davon, welchen Weg sie gegangen ist, wie sie das gemeistert hat, wie sie anderen Menschen damit Kraft gibt, wie sie auch damit umgeht, also wie offen sie da darüber kommuniziert und wie sie ja einfach völlig unprätentiös auch daran geht, ja. Das ist einfach ein Teil von ihr und sie macht das Beste draus und ich finde das großartig. Also ich hoffe sehr, dass dir die Geschichte auch gefällt und ich denke mal, dass du genauso beeindruckt bist wie ich. Und ja, wenn du Kontakt mit Viviana aufnehmen willst, dann findest du sie tatsächlich auf Instagram und Facebook oder auf ihrer Website. Da kannst du dann vorbeischauen. Das gibt's alles in den Shownotes auf www.liebeautoren.de. Da kannst du einfach nach Viviana suchen oder du findest es vielleicht auch schon gleich, wenn du jetzt gleich drauf gehst, wann auch immer du das Interview hörst. Und ja, da gibt's alle weiteren Infos zu Viviana und ihren Büchern. Ja, und vielleicht hast du ja Lust, mal vorbeizuschauen. Ja, und jetzt will ich auch dich gar nicht länger auf die Folter spannen, worum es denn hier eigentlich geht. Und ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß und lass dir auch ein wenig Mut machen von Viviana. Ich habe heute noch einmal Viviana Norna bei mir im Interview und wir sprechen jetzt ein bisschen mehr über Autorenthemen. Und das hat auch mit deiner Lebensgeschichte zu tun. Und darauf freue ich mich tatsächlich sehr, weil ich finde, dass es ein ganz wichtiges Thema ist. Also nochmal herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Ja, wir haben eben schon im Leserinnen-Interview darüber gesprochen, wie du deine Welten aufbaust, wo deine Ideen herkommen. Und das fand ich sehr interessant. Und ganz zum Schluss bist du darauf gekommen, dass du gesagt hast, dass deine Figuren immer einen Makel haben, der sie besonders macht. Und dass das Blödes ist, sondern dass tatsächlich es etwas Gutes ist, weil sie halt dadurch etwas Besonderes sind und weil ja auch tatsächlich Menschen im normalen Leben, es ist ja niemand irgendwie perfekt. Deswegen finde ich es auch immer schwierig, so ganz perfekte Charaktere zu haben, ja, weil die sind ja stinkend langweilig.
Richtig.
Und das mit dem Makel, sagen wir mal so, ist ja aber tatsächlich bei dir auch ein bisschen ein Lebensthema, obwohl ich möchte es ungern Makel nennen, weil es ist ja keiner.
Ist schon in Ordnung, ich weiß ja, wie du das meinst.
Genau, aber es ist
Es ist eine Schwäche für mich, also ich sehe es als Schwäche an, aber okay. Ich habe damit gelernt, umzugehen tatsächlich, ja.
Gut, dann sagen wir doch jetzt mal, worüber wir uns unterhalten wollen und was tatsächlich dein Thema ist, wo du einfach auch viele Hürden im Leben überwinden musstest. Und ja, wo du dir auch, hast du vorhin im Vorgespräch gesagt, wo du dir gewünscht hättest, dass dir jemand früher auch mal gesagt hätte, das ist möglich, da auch das mitzumachen, was du heute tust. Also, jetzt.
Ja. Also, ich habe ja Legasthenie und das weiß ich, seit ich in der dritten Klasse bin. Und das hat mir sehr, 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 sehr viel in der Schulzeit erschwert. Denn Legasthenie, es betrifft das Lesen, es betrifft zum Teil auch das Reden, es betrifft das Schreiben sehr, sehr extrem. Und es gibt natürlich die nicht so schlimmen Varianten. Es gibt Varianten, die einem wirklich einfach zurückwerfen. Also richtig lesen gelernt habe ich zum Beispiel erst mit 10. Und das war praktisch kurz vor Ende der vierten Klasse. Und ja, das ist natürlich dann nicht so praktisch, wenn man da immer noch nicht richtig lesen kann. Ja, es war auch so, dass die Lehrer da gar kein Verständnis für hatten, weil das einfach nicht so bekannt war. Es hieß einfach nur, ich wäre faul. Oder auch hyperaktiv, weil ich halt dementsprechend dann auch schnell die Interesse am Lernen verloren habe, wenn ich es nicht verstanden habe. Mathe fiel mir sehr schwer, vor allen Dingen, weil es ja gerade in der Grundschule viel mit Fließtextaufgaben auch ging. Ich habe die Aufgaben einfach nicht verstanden, dementsprechend konnte ich nicht rechnen. Schreiben und Lesen war für mich die Hölle damals. Und meine Mutter hat mir sehr, sehr früh, sehr, sehr intensiv versucht, mir zu helfen. Und hat mir auch Bücher gekauft und hat gesagt, schau mal hier, das klingt interessant. Und irgendwann hat sie dann Bücher gefunden, die mir tatsächlich gefallen haben. Und sie hat dann bemüht, alle Bücher von dieser Reihe zu kaufen. Mhm. Hauptsache, ich komme ans Lesen. Es hat auch tatsächlich geholfen, das Lesen, aber natürlich ist es kein Allerheilmittel. Also man hat mir sehr oft gesagt, du musst nur viel lesen, dann klappt das schon. Das ist natürlich Quatsch. Lesen hilft, aber nicht so mhm. intensiv, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte. Mhm. Ja, und irgendwann habe ich ja dann doch angefangen zu schreiben und für mich war das ehrlich gesagt gar nicht dafür bestimmt, dass andere das lesen, weil ich einfach auch viel zu viel Angst hatte, dass wenn man das liest, dass man sich dann ja auf die Fehler einfach nur einkeilt, dass man sagt, ach, da sind so viele Fehler drin, das ist eine schlechte Geschichte. Und ich hatte einfach Angst, dass man so wie in der Grundschule und auch später auf der weiteren Schule einfach nur ja, auf dem rumhackt, was halt nicht so gut ist, wie es halt viel im Leben ist. Man sagt ungern das Lob, man sagt eher, was nicht so gut war. Es ist leider gang und gäbe, aber ich hätte mir es halt anders gewünscht. Und dementsprechend war halt auch meine Einstellung dessen, dass ich meine Geschichten irgendjemandem zeige, sehr, sehr, ja, ich habe es mich einfach nicht getraut am Anfang und habe das für mich gemacht und habe für mich entdeckt, dass es mir Spaß macht zu schreiben. Das war für mich eine ganz neue Erfahrung, mit 14 Jahren da zu sitzen und Spaß am Schreiben zu haben. Das war für mich so, du schreibst gerade. Du schreibst ernsthaft mehrere Seiten freiwillig. Das war so meine Reaktion, also auch als ich da so viele Seiten in einer Nacht geschrieben habe. Und ja, und dann irgendwann habe ich mit einer Freundin in der Schule mich unterhalten und wir kamen dann irgendwann so auf das Thema Bücher und dann irgendwann meinte sie so, sie hätte eine Geschichte mal angefangen zu schreiben und ich nur so, ja, ich auch. Und sie so, echt? Und ich so, und hat sie erzählt, wie weit sie ist und sie war halt so bei ein paar Seiten und war sich halt unschlüssig, ob sie überhaupt fort weitermacht. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon meine, weiß ich nicht, 200 Seiten und sie so, oh, das würde ich lesen. Und ich so, ah, ich weiß nicht. Und dann hat sie mich halt überredet und hat das innerhalb von einer Nacht hat sie das gelesen und schreibt mir mitten in der Nacht um, weiß ich nicht, 3 Uhr morgens so, das kannst du so nicht schreiben, das ist gemein, ich will sofort wissen, wie es weitergeht, wo ist der Rest? Und ich so, ja, ich habe noch nicht weitergeschrieben und sie war wirklich verzweifelt, sie hat gesagt, ich muss das jetzt wissen, ab jetzt musst du immer schreiben, was du am Tag geschrieben hast und so haben wir es dann tatsächlich eine Zeit lang gemacht. Das war für mich das erste Feedback auf meine Geschichte, auf Timeless und ja, das hat mir tatsächlich ein bisschen Mut zugesprochen, dass vielleicht auch andere das so sehen würden wie sie. Und das hat mir auch so einen kleinen Lichtblick gegeben, dass vielleicht die Zukunft mehr für mich bereithält, als nur still in seinem Kämmerlein, so wie man das gern bei Autoren sagt, zu schreiben. Ja. Und dann habe ich überlegt, okay, wie kommst du an einen Verlag? Ein Verlag nimmt dich bestimmt nicht. Das war tatsächlich mein erster Gedanke. Ich habe es zwar trotzdem versucht, aber da kam tatsächlich gar kein Feedback zurück, nee, auch nicht nach 6 Monaten, wie es so gern heißt. Das heißt ja oft, nach 6 Monaten kriegst du eine Rückmeldung. Ich habe nichts bekommen, aber ich habe mich davon nicht unterkriegen lassen, weil ich das schon vermutet habe, dass es so sein würde und habe gedacht, okay, du musst irgendwie einen anderen Weg finden. Du bist halt anders, dann findest du auch was anderes. Und dann habe ich gedacht, okay, es gibt doch Facebook und es gibt Instagram, versuch's mal damit. Einfach nur mal, um zu gucken, wie reagieren andere Leute auf das, was du schreibst. Und dann habe ich mir halt einen Account gemacht. Ich hatte vorher gar nichts. Ich hatte keinen Account. Ich habe nicht mal Ahnung davon. Ich wusste nicht mal, wie man, also ich hatte zwar eine E-Mail, aber ich meine, ich wusste nicht so richtig, was mache ich jetzt mit dem Account so? Wie funktioniert das? Ich musste mich erstmal total einarbeiten, weil ich da vorher gar kein Interesse dran hatte. Ich war eher so der Stubenhocker und die lesebegeisterte Lesemaus. Deswegen war das für mich komplettes Neuland. Und dann habe ich auf Facebook mir so ein paar, ja, ich habe so ein paar Textausschnitte von mir hochgeladen und ich hatte in der Zwischenzeit auch mal so mich an Cover probiert, habe das auch hochgeladen und da kam halt so viel Resonanz zurück wie, oh, das ist ja toll, das klingt interessant, wann kann man das kaufen? Das war dann so, was? Jemand würde das kaufen? Das kam dann so in meinen Kopf und dann hat sich in mir so recht schnell die Idee niedergelassen, so, okay, was ist denn, wenn du das jetzt geschrieben hast? So, am Anfang hast du es nur für dich geschrieben, aber was wäre, wenn du mit diesen Leuten wirklich, also mit dieser Geschichte irgendwelche Leute tatsächlich begeistern kannst? Und dann habe ich halt das intensiver fortgeführt, habe halt mehr Texte hochgeladen, also nur so kleinere Ausschnitte. Und dann kam halt tatsächlich irgendwann, wo ich mich schon beworben hatte und halt auch nichts mehr zurückkam, dann kam halt irgendwann die Nachricht von dem Seth Wolf Verlag über Facebook-Chat. Da hatte mir dann der Johannes geschrieben, der Chef vom Seth Wolf Verlag, also einer der Chefs sind ja zwei. Und er meinte, und hat dann erstmal mit mir gesprochen. Ich habe aber gar nicht gemerkt, dass er selber einen Verlag hat. Ich dachte, er ist einfach nur an meinen Büchern interessiert und wollte einfach mal so fragen. Und wir haben so bestimmt eine halbe Stunde oder eine Stunde lang so einfach hin und her gechattet und ganz normalen Smalltalk betrieben in der Richtung. Und da kam halt so irgendwann so, ja, willst du uns nicht mal deine Texte schicken? Und ich so, wem denn? So dir, so, was habe ich davon? Ne? Also es war dann so, Moment mal, will der mich vielleicht übers Ohr hauen? Das war so echt, also mein negativer erster Gedanke. Und dann die so, nee, ich habe einen Verlag und hier ist die Seite. Und ich war erstmal so total baff, dass mich ein Verlag anschreibt. Habe im ersten Mal gedacht, das wäre Betrug sogar, weil das ja oft auf Facebook schon mal dazu kommen kann, dass man halt ja angeschrieben wird und dann leider übers Ohr gezogen wird. Da muss man echt vorsichtig sein, habe ich oft gehört. Und deswegen war ich dann auch sehr misstrauisch. Und ja, dann habe ich mir mal die Seite angeguckt und habe gesehen, oh, das sind ja echt Bücher, die veröffentlichen. Und dann habe ich auch mehrere Autoren von der Website dann mal angeschrieben und gefragt, hey, schau mal, mich hat da jemand angeschrieben, was sagst du denn zu der Sache? Und dann habe ich halt so verschiedenste Meldungen von den damaligen Autoren zurückbekommen. So, ja, nee, der ist wirklich Verlagschef und so. Ich war da sehr, sehr misstrauisch. Ich hatte auch Angst, dass man mir das vielleicht wegnimmt und für eigene Zwecke missbraucht oder so. Und deswegen bin ich da sehr, sehr auch nochmal sicher gegangen. Ja, und habe ich irgendwann dem Johannes geschrieben und meinte so, ja, also ich schicke dir das jetzt mal, aber du musst mir dann unterschreiben, dass du das nicht verwendest. Also es war ein sehr großes Terrain. Und dann hat er gesagt, ja, ist okay. Dann habe ich ihm das geschickt, alles, was ich hatte, einschließlich der Idee zum Cover. Und dann kam nach, ich glaube, 4 Wochen die Zusage. Die haben dann gesagt, wir würden gerne dein Buch verlegen. Und ich war happy ohne Ende. Also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Vor allem nicht auf diese Art und Weise. Ich dachte, man müsste sich jahrelang bewerben. Und dann kam halt diese schöne Überraschung. Ja.
Und ich meine, wie ist das, wenn man, sagen wir mal, als Kind immer so abgestempelt wird? Und Fanny, ich finde es auch so krass, dass sie dich halt als faul eingestuft haben, obwohl du halt einfach diese Legasthenie hattest oder hast. Wie ist das dann, wenn man auf einmal eine Zusage von einem Verlag bekommt, weil die Geschichten toll finden, das, was man geschrieben hat, also das, was das Schlimmste früher für dich war, dass das auf einmal von einem, im Grunde genommen ist das ja so eine Legitimierung, ja, wenn du das von einem Verlag eine Zusage bekommst. Wie war denn das? Ja.
Das war unglaublich, für mich ehrlich gesagt unbeschreiblich, weil also in meinem Kopf hat sich dann die Szene für mich dargestellt, dass ich halt auf einem Berg stehe und einfach nur so, ja, schreie. Es war einfach so toll. Also ich habe die Gesichter vor Augen gehabt, die mir immer gesagt haben, dass ich das nicht schaffe, dass ich nicht gut genug bin, dass ich das nicht kann. Und ich habe die Gesichter vor Augen gehabt und gesagt, ihr hattet Unrecht. Ja. Das war so meine Reaktion darauf. Und ich war unglaublich stolz auf mich selbst, dass ich das geschafft habe, dass ich tatsächlich veröffentlichen werde auch. Also das für die Zukunft hatte ich, natürlich habe ich weiterhin und bis jetzt noch immer wieder meine Zweifel. Nicht, ob ich das Richtige gemacht habe. Ich weiß, dass Autorendasein das der richtige Weg war. Aber ich mache mir natürlich trotzdem dann immer Gedanken vor jeder einzelnen Veröffentlichung. Oh, werden die Leute es mögen? Oder wird es Schwierigkeiten geben? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder sind zu viele Fehler drin? Denn man darf nicht vergessen, auch wenn ein Lektorat und ein Korrektorat drüber geht, je mehr Fehler ein Autor macht, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht in der Endversion ja trotzdem noch Fehler drin sind. Und tatsächlich war das auch so. Aber was ich dann wiederum toll fand, ist, dass da die Leser so gut wie gar keine Rücksicht drauf genommen haben. Also die haben dann einfach gesagt, es waren zwar Fehler drin, aber das Buch war so toll. Und das fand ich dann auch wieder, das war dann sogar noch besser, als wenn gar keine Fehler drin gewesen wären, weil ich dann auch nochmal das Feedback von meinen Lesern bekommen habe, so ey, da sind zwar Fehler drin, aber die Geschichte ist einfach der Hammer. Mhm. Und das war natürlich auch nochmal richtig, richtig toll.
Ja, ich meine, das ist dann noch die größere Legitimierung, ne? Wenn die Leser
ganz genau
sagen, egal mit den Fehlern, Hauptsache die Geschichte stimmt und die stimmt, ja.
Ja, das war halt super.
Ja, von dir, das hätte ihr vermutlich in der Grundschule niemals jemand zugetraut, oder?
Nee.
Hättest du es dir selber zugetraut?
Nee. Hätte man mir, wie gesagt, ich habe das auch letztens noch auf Facebook geschrieben, hätte man mir gesagt, vor 5 Jahren, du hast Bücher veröffentlicht und 3 Stück schon so. Und da hätte ich gesagt, so, hast du auch einen Vogel. Ich doch nicht. Ich hätte dann gesagt, nee, das glaube ich dir nicht. Das will ich schwarz auf weiß sehen oder halt in Farbe auf dem Fernseher oder so. Das hätte ich nicht geglaubt. Nee, einfach, weil ich denke, dass ich hätte es mir selber nicht zugetraut, weil ich gedacht hätte, dass ich gar nicht in der Lage dazu bin. Ja, habe ich nicht gedacht.
Was ist an dem Schreiben, also dem Bücherschreiben, anders als an dem Schreiben vorher? Weil das, also, ja, du hattest diesen Traum, den du loswerden wolltest und deswegen hast du angefangen zu schreiben. Aber was ist daran anders? Siehst du einen Unterschied?
Ich finde schon, dass es da einen Unterschied gibt, weil wenn ich zum Beispiel, ich sage jetzt mal, in einer Klausur schreibe oder eine Aufgabe erledigen muss, die mit einem Thema verbunden ist, das ich vielleicht auch nicht mag oder auch wenn ich es mag, es ist für mich wie Arbeit. Eine Arbeit, die ich nicht gern tue und zumindest früher. Nachdem ich Autorin geworden bin, hat sich das übrigens geändert, aber dazu komme ich gleich. Für mich war Schreiben sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Stress. Es war für mich sehr, sehr stressig, auch ganze Sätze zu schreiben und nach dem Satz auch eine ganze Struktur aufzubauen. Das sieht man auch meinen damaligen Prüfungen an. Es fiel mir einfach schwer, bei der Sache zu bleiben, auch während des Texteschreibens. Ich habe sehr, sehr viele Fehler gemacht und wenn ich versucht habe, mich darauf zu konzentrieren, keine Fehler zu machen, dann wurde halt die Korrektur, die Logik im Text seltsam. Einfach weil meine ganze Konzentration dafür drauf ging, dass ich versuche, irgendwelchen Regelungen zu folgen, weil es heißt ja immer, also mir wurde sehr, sehr oft gesagt, ja, es gibt Grammatikregeln, wenn du die kannst, dann schaffst du das schon. Und allein, wenn man nur versucht, die ganzen Regeln in seinem Kopf abzufragen, während man schreibt, da geht so viel Kapazität drauf, die man eigentlich fürs gedankliche Schreiben, für die Struktur, für die Reihenfolge bräuchte, das ist dann alles weg. Und irgendwie musste ich das halt managen. Und das war für mich ein ständiger Kampf. Und beim Schreiben, da hatte ich ja niemanden, der mir gesagt hat, du musst jetzt ordentlich schreiben. Da saß niemand hinter mir, der gesagt hat, da ist aber jetzt ein Fehler oder so. Und dieser Druck, der war halt raus. Dieser Druck, etwas Perfektes leisten zu müssen, was ich nicht konnte. Weil ich habe ja nicht geschrieben, weil man mir gesagt hat, schreib jetzt was. Wie im Diktat, das war für mich absoluter Horror. Sondern man hat mir einfach gar nichts gesagt. Da war für mich einfach Stille. Ich habe niemanden auf meiner Schulter sitzen gehabt, der mir irgendwas ins Ohr geflüstert hat, sondern nur mein Gedankenfluss. Und das war für mich wie als ständig unter einem Wasserfall und hätte all die Gedanken in meinem Kopf und lass sie über mich drüber rieseln und habe das meine Finger gleiten lassen und die haben für mich geschrieben. Das war für mich wie ein Fluss, wie ein, ja, wie etwas Befreiendes. Mehr kann ich dazu tatsächlich gar nicht sagen. Und als ich das für mich so entdeckt habe, habe ich gesagt, okay, mach das für deine Aufgaben auch. Versuch diese Entspanntheit zu gewinnen. Und du hast immer noch, wenn du die Zeit hast, kannst du immer noch später sagen, okay, zum Schluss musst du nochmal drüber lesen. Das gelingt mir heute leider immer noch nicht immer. vor allen Dingen, wenn ich schon mal poste, dann sind da schon mal ein paar Fehler drin. Aber manchmal kommt immer noch so dieses, ach Mann, du hast mal wieder versagt, so beim Posten jetzt oder so. Und dann denke ich mir so, nee, hast du nicht. So, es ist dir einfach nicht so wichtig. Mhm. Klar, manche sagen dann, oh, du hast schon wieder Fehler drin, aber ich versuche darüber hinwegzusehen, weil ich mir denke, so, ja, ich bin eben halt nicht ein Rechtschreibmonk. Bin ich halt nicht. Das ist nicht das Wichtige. Für mich zählt die Botschaft. Und dieses Bewusstsein habe ich mir durch das Autorendasein tatsächlich auch erkämpft für mich selbst.
Ja. Ich habe tatsächlich die ganze Zeit, als du gesprochen hast, so ein Bild im Kopf gehabt. Und das hast du dann mit dem Wasserfall im Grunde genommen genau aufgenommen. Also ich hatte dieses Bild. Dass das vorher war, das halt so ein Riesen, so ein Druck, so ein Kampf, ja, als ob du wie so ein, tatsächlich, also so ein Fluss, entweder da liegt so ein Stein drin und du hältst dich krampfhaft daran fest, weißt du,
ja, dann genau.
Irgendwann hast du halt auch keine Kraft mehr, ja. Auf der anderen Seite, wenn du halt loslässt und dich einfach mittreiben lässt, dann weißt du zwar nicht, wo es hingeht, aber es wird schon gut gehen. Es ist besser, als immer so in so einem reißenden Fluss an so einem Stein zu hängen und da vom Wasser dann gegen den Stein gepresst zu werden und irgendwie zu denken, oh Gott, wenn ich loslasse, dann ertrinke ich. Dann lieber loslassen und versuchen mitzutreiben und den Fluss mitzunehmen. Und das finde ich tatsächlich, wenn du das beschreibst, wie du vorher geschrieben hast, so Diktate oder Aufsätze oder sonst irgendwas oder jede Textaufgabe, das ist so, allein schon das Zuhören ist kraftraubend.
Das ist ja, das war es auch. Also das, meine Mutter hat mir mal vor ein paar Wochen, weil wir haben längere, manchmal, wir treffen uns einmal die Woche und wir sprechen so über die Vergangenheit von früher, meine Kindheit und so. Und sie hat auch selber gesagt, das war mir gar nicht bewusst, als sie mir das erzählt hat. Sie hat mir gesagt, wenn wir früher von der Schule nach Hause kommen, musste ich ja noch für meine Legasthenie noch was tun, neben den Hausaufgaben. weil die Lehrer halt immer darauf beruht haben, die Vivian muss üben, 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 üben. So, und meine Mutter hat versucht, das so wenig wie möglich zu tun, aber so, dass es halt immer noch ausreicht, also dass ich halt nicht überbelastet war, aber trotzdem war ich ab 16 Uhr war ich im Bett bis zu meinem Abschluss tatsächlich. Also ich war sehr, das war sehr, sehr Kräfteraum für mich schon immer. Und das hat man meinem Kopf angemerkt, meinem Körper, der war einfach, vielleicht war das auch sogar eine psychische Belastung, die man als Kind da zu tragen hatte. Das war mir damals nicht bewusst, aber wenn ich da heute so drüber nachdenke, klar, es ist eine totale Belastung in der Hinsicht, wenn man da so unter Druck gesetzt wird. Und wenn dann die Lehrer dann auch nicht in der Lage sind, da pädagogisch ein gewisses Verständnis auch zu haben, dann ist es natürlich gerade für Betroffene sehr, sehr schwer, da die eigenen Wege zu finden, weil immer gesagt wird, also mir wurde zum Beispiel immer gesagt, ja, du musst es während Schreibens machen, und ich habe für mich später festgestellt, es ist besser, wenn ich erstmal schreibe, was ich zu schreiben habe, und zum Schluss gehe ich nochmal für mich Korrektur für Satz durch. Es hieß auch früher mal, ich soll die Sätze rückwärts lesen. Das hat mir gar nichts gebracht. Ich musste meinen eigenen Weg finden, weil das ist das, was viele Leute nicht verstehen. Für mich, ich kann nicht für andere Legastheniker sprechen, aber für mich ist zum Beispiel Wörter zu lesen insofern sehr, sehr schwierig, weil ich das wirklich Buchstabe für Buchstabe für Buchstabe lese. Ich kann das Wort nicht überfliegen. Ich muss das wirklich bewusst lesen. Ich brauche sehr, sehr viel Aufmerksamkeit dafür. Und ein Wort rückwärts zu lesen bringt mir gar nichts. Oder einen Satz rückwärts zu lesen bringt mir nichts. Weil ich überlese die Worte ja nicht. Also dieser Tipp macht Sinn für jemanden, der viele Fehler macht, weil er unkonzentriert ist. Aber ich bin so konzentriert und verstehe es trotzdem nicht. Oft ging es mir darum, so Worte wie Psychologie, wo so wie ein Y drin ist, oder Worte wie niemals mit IE. Tatsächlich musste ich die Worte auswendig lernen, damit ich weiß, wie sie geschrieben werden. Bis heute schreibe ich in einem Fließtext, sagen wir mal über zwei Seiten, immer noch die gleichen Worte auf den verschiedenen Seiten unterschiedlich. Einfach weil mein Kopf findet dazu keine richtige Struktur. Und ich versuche es immer wieder mehr anzeigen, und ich lese ja unglaublich viel. Also es liegt nicht daran, dass ich zu wenig lese. Es fällt einfach schwer bis heute. Und ja, ich denke, dass man da so richtig, richtig, man sagt, also meine Lehrer haben gern gesagt, Heilung gibt es nicht. Aber man kann versuchen, sich damit zu arrangieren, und das tue ich. Und meine Dozenten zum Beispiel, ich studiere ja, die wissen das auch, und die sagen auch, ey, dafür, dass du das hast, hast du verdammt viel erreicht, und dass du jetzt zum Beispiel was mit Journalismus machst, da sagen die auch, ey, Hut ab, wenn du das so meistern kannst für dich. Ja, ich versuche mein Glück, und klar, natürlich kriege ich manchmal einen auf den Deckel. Ich habe zum Beispiel mein Praxissemester gehabt, und dann hatte ich auch einmal einen Fehler drin in einem offiziellen Text, und dann habe ich natürlich auch meinen Ärger kassiert in der Hinsicht. Aber man lernt aus diesen Fehlern, und dann sagt man beim nächsten Mal, okay, hey, Kollegin, kannst du da mal vielleicht kurz drüber lesen? Ich bin mir bei dem und dem nicht so ganz sicher. So, und das ist etwas, was ich zum Beispiel jemandem auf den Weg geben kann, der das gleiche Problem hat wie ich, der auch diese Schwierigkeiten hat und das Gefühl hat, sie nicht richtig unterbinden zu können. Bitte um Hilfe. Hilfe zu suchen ist kein Problem und auch keine Scham. Also da braucht man absolut keine Angst vor zu haben. Klar, mag sein, dass der eine dann sagt, ach, du kannst mich nicht immer fragen, aber dann findest du einen anderen Weg. Es gibt Rechtschreibprogramme übers Internet, Dudenkorrektur. Es gibt so viele Möglichkeiten. Natürlich ist das nicht die gleiche Leistung, die vielleicht jemand erbringt, der diese Schwierigkeiten nicht hat. Aber dafür vielleicht eine andere Art von Leistung. Vielleicht ist dafür der Inhalt besser. Also da muss man sich natürlich schauen, was da für einen gut ist.
Ja, und es klingt ja auch tatsächlich so, als ob einfach wir haben unsere Welt ja so mit so Strukturen aufgebaut, so wie unsere Welt halt funktioniert. Ja, und auch das Sprach- und das Schriftsystem und so weiter, das sind ja einfach Strukturen, die so vorgegeben sind. Und dein Gehirn funktioniert einfach nicht in diesen Strukturen, es funktioniert aber gut in anderen Strukturen. Also bei dir ist es halt dieses Unterbewusstsein, Träume, Ideen verarbeiten, Welten erschaffen, kreativ sein. Das scheint ja extrem gut ausgeprägt zu sein. Ja, also da bist du ja anderen um Welten voraus, also im wahrsten Sinne des Wortes in Fantasy-Welten. Und aber einfach tatsächlich, wenn du auch sagst, du lernst es nicht, ja, im Laufe der Zeit. Also es ist nicht, entweder du musst sie auswendig lernen oder tatsächlich, es erschließt sich dir nie, egal wie viel du übst, ja.
Richtig. Dann,
ja, es ist einfach nur, dass dein Gehirn quasi nicht für unsere Schriftwelt gemacht ist. So. Und dann ist das einfach nur, das bedeutet nicht, dass du dumm bist oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach nur, dein Gehirn funktioniert ein bisschen anders. Ja.
Ja, das merkt man halt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, also früher in der Grundschule war ja zum Beispiel Mathe sehr textlastig und dann gab es eine Zeit, wo es ja gar keinen Text gab und da hatte ich einzelne Mathe, wo ich vorher einfach 5 stand, einfach durch die Textlast. Und das hat man halt sehr, sehr stark gemerkt, als ich dann auf die weiterführende Schule kam. Und meine damalige Deutschlehrerin dort, die hat das tatsächlich verstanden und hat dann mit mir nochmal versucht, andere Lösungen zu finden.
Ja.
Das fand ich natürlich auch super, dass man sich da die Zeit nimmt. Ich hatte aber auch wiederum andere Gespräche mit Lehrern, die dann gesagt haben, ey, wenn du solche Probleme hast, was suchst du dann hier? Das war zum Beispiel auf dem Gymnasium so. Leider, sehr, sehr bedauerlicherweise, muss man sich das als Legasthenikerin oder auch jemanden mit einer Leserechtschreibschwäche, das wäre die schwächere Form davon, leider anhören. Aber da muss man drüber stehen und sagen, das geht sie nichts an, wie weit ich komme. Das werde ich schon selbst herausfinden. Und wie man sehen kann, habe ich mein Abitur trotzdem gemeistert. Und da sage ich dann einfach, du hattest Unrecht. Also ich habe mich mit der Lehrerin trotzdem gut verstanden, aber für mich war ab diesem Satz dann für sie so, mögen tue ich die nicht. Weil sowas sagt man als Lehrerin einfach nicht. Gut, mag auch sein, dass sie einfach nicht so viel Ahnung hat von dem, was vielleicht mich als Mensch jetzt unter Druck setzt und was nicht. Vielleicht hat sie auch gedacht, wenn sie das sagt, hilft sie mir damit. Die Intention war ja nicht direkt, du bist schlecht, du gehörst hier nicht hin, sondern vielleicht legst du dir selbst so viel Druck auf. Das mag sein, aber ich habe das halt anders gesehen. Ich habe es negativ aufgefasst zu dem Zeitpunkt und habe das halt auch dementsprechend dann kommuniziert und gesagt, nee, so ist es nicht.
Mhm.
Und, ich bin hierher gekommen mit einem Ziel und dieses Ziel will ich erfüllen und das werde ich auch.
Ja. Und hast du auch?
Ja, habe ich, ja. Das Interessante ist ja, also von der Grundschule aus, es sind viele Leute, die mir das immer wieder sagen und deswegen ist es auch etwas, wo jemand, der zum Beispiel von der Hauptschule kommt, das heißt nicht, dass jemand nichts erreichen kann. Uns hat man sehr, sehr früh und sehr viel vermittelt, ihr müsst eine Ausbildung machen und ihr könnt nichts anderes und ihr müsst und ihr müsst und ihr müsst. Ich denke, das hat auch viel damit zu tun, dass sie Sorge hatten, dass wir sonst vielleicht ein schlechtes Leben haben oder auch vielleicht nichts aus uns machen. Aber für die was aus sich machen wollten, war das halt immer so, du musst erst eine Ausbildung machen und kannst eigentlich nichts erreichen. So. Und deswegen habe ich dann für mich den Weg gesucht, okay, aber die Ausbildung gefallen mir nicht. Die Inhalte gefallen mir nicht. Das, was mein Leben würde mir nicht gefallen. So, das würde mich unglücklich machen. So. Und da habe ich nach anderen Dingen gesucht und habe halt Studiengänge gefunden, die mir vom Inhalt her einfach gefallen haben, wo ich gesagt habe, okay, um zu studieren, muss ich mein Abi haben. Um mein Abi zu haben, muss ich einen Realabschluss haben. Und das gute Glück für mich war, dass ich auf meiner Hauptschule einen Realabschluss machen konnte mit Qualifikation. Und den habe ich angestrebt, den habe ich auch gemeistert. Und damals haben die dann noch von der Schule gesagt, willst du nicht doch erstmal eine Ausbildung machen? Was ist denn, wenn es nicht klappt? Und ich habe gesagt, nein, ich gehe direkt diesen Weg, weil ich habe schon viel zu viel Zeit hier verschwendet. Das habe ich denen also gesagt. Ne? Und ich hatte tatsächlich nichts auf der Hauptschule zu suchen. Das hat man dann gemerkt, als ich auf dem Gymnasium war. Ich war genauso gut wie jemand, der vom Realschule kam. Teilweise hatte ich sogar weniger Probleme als die. Und ich habe dann sogar den Deutschleistungskurs gewählt, auch wenn ich eine Legasthenie hatte und habe trotzdem noch recht gute Noten geschrieben dafür, dass ich das habe. Blöderweise wird leider die Rechtschreibung trotzdem im Abschlussjahr, ich glaube, 25% gewertet. Das hat mir leider die Note ein bisschen versaut, aber geschafft habe ich das trotzdem. Und da sagen viele Leute zu mir, ey, was du gemacht hast, das ist der absolute Oberhammer, wo ich sage dann so, ja, sehe ich zwar jetzt nicht so, aber wenn ich versuche, von mir mal abzutreten und das von außen zu betrachten, dann verstehe ich, warum viele Leute das sagen. Und deswegen möchte ich das vielleicht auch den Leuten auf den Weg geben, die vielleicht jetzt gerade in dieser Situation sind und sagen, ich schaffe das eh nicht. Versuch's. Beweis dir selber, dass du das kannst. Vielleicht kannst du es, vielleicht kannst du es nicht. Dann scheiterst du, aber was hast du zu verlieren? Du hast höchstens etwas zu verlieren, was dir hätte Spaß machen können. Und du verlierst Zeit, aber du hast nur diese Zeit. Und wenn du die Zeit vielleicht für etwas nutzt, was dich vielleicht etwas Gutes bringt, dann solltest du die auch nutzen und einsetzen und dir den Mut machen und das einfach mal versuchen. Durchziehen. Durchziehen ist das, was wichtig ist. Auch wenn es nicht immer perfekt läuft. Mein Gott, mein Notendurchschnitt war nicht der beste, aber und? Ich habe es trotzdem gemeistert. Ich habe es trotzdem geschafft. Und das ist wie ein kleines Ziel mit schwarz-weißer Fahne, das ich erreicht habe. Und das macht einen auch stolz und das macht einen auch stark für sich als Person, wenn man sagt, ich habe das Ziel, was ich mir damals gesetzt habe, erreicht.
Ja. Vanni, du hast ja schon einige Ziele jetzt erreicht und die vor allen Dingen alle irgendwie mit Schreiben, Lesen, Studieren, Lernen und so weiter zu tun haben. Also das finde ich ja so unglaublich. Das heißt, also du musst ja als Person unglaublich gewachsen sein in der Zeit.
Ja. Also ich bin als Person gewachsen, trotz dass, also zwischenzeitlich ist auch sehr, sehr viel Privates passiert. Vieles, was mich eigentlich hätte zurückwerfen müssen, aber ich bin vielleicht auch in der Lage, da so gewisse Trennlinien aufzubauen. Für mich auch emotional, dass ich sage, okay, das ist zwar gerade passiert, aber ich muss jetzt erstmal für mich sein. Ich muss das für mich erreichen, weil wenn ich das nicht erreiche, werde ich in 10 Jahren sagen, du bereust, was du getan hast oder wie es passiert ist. Und was mir auch sehr, sehr viel Kraft geschenkt hat, war eigentlich mein Mann und seine Familie zu dem Zeitpunkt, weil sie halt mich auch einfach bestärkt haben in dem, was ich mache. Also ich war natürlich nicht ganz allein. Ich habe das nicht alles allein geschafft. Und ich hatte viel Unterstützung und die braucht man natürlich auch. Also man kann sowas, klar, man kann das im Alleingang machen, aber es ist natürlich immer besser, wenn man da so seine Schulter hat, an die man sich festhalten kann, wenn man mal straucheln sollte.
Und das führt auch gut zu dem Punkt zurück, den du eben gesagt hast, um Hilfe bitten. Ja, ganz manchmal genau. Kommt die Unterstützung von allein ja. Und manchmal muss man halt fragen, selbst bei nahen Angehörigen, dass man sagt, hey, pass auf, ich krieg das gerade nicht hin, kannst du für mich da sein? Und manchmal ist ja Hilfe nicht nur in Form von, kannst du nochmal drüber lesen, sondern einfach das Dasein und aufmerksam sein und hinhören und hinfühlen, wenn es einem gerade schlecht geht. Ja, also
richtig.
Und und ich glaube, das ist eins der wichtigsten Fertigkeiten, die man sozusagen im Leben auch entwickeln kann, um Hilfe zu bitten. Ja? Weil wir sind nun mal soziale Wesen, ja, wir leben immer mit anderen Menschen zusammen und niemand muss es irgendwie alleine machen.
Ja, richtig.
Toll. Aber ich finde, das ist wirklich eine starke Geschichte und das ist so eine tolle Botschaft, die du da mitgibst. Ich hoffe tatsächlich, dass das ganz vielen Menschen hilft, die es hören.
Das hoffe ich auch, ja. Ich hätte mir gewünscht, dass man mir das damals gesagt hätte. Vielleicht hätte ich dann schon früher sogar veröffentlicht oder hätte schon früher angefangen zu schreiben, wäre vielleicht mit mehr Freude oder mit mehr Vorfreude an die Sache gegangen. Mhm. Ich wünsche, dass vielleicht Leute, die in meiner Situation jetzt sind oder Menschen oder Mädchen, Jungs, ist egal, dass sie vielleicht sowas hören und sagen, okay, hey, wenn die das geschafft hat, dann schaffe ich das auch, weil das ist, denke ich, etwas, was mir damals gefehlt hat. Ich hatte kein Vorbild, weil es wird nicht viel damit, ich habe tatsächlich das Gefühl, es ist ein Tabuthema, dass man darüber redet. Vielleicht gibt es viel, viele weitere Autoren, die das gleiche Problem haben, aber sagen, wenn ich das sage, dann bin ich stigmatisiert, dann reden die nur noch darüber, dann bin ich nur noch die legasthenische Autorin. Nein, bist du nicht. Das ist einfach ein Teil von dir. Das ist wie dein Haar, deine Brille, dass du, ich meine, ich habe ja auch eine Sehstörung, na und? Ich trage eine Brille und jetzt ist es doch auch etwas, was vollkommen normal ist. Und meiner Meinung nach sollten solche Themen eigentlich auch ganz normal kommuniziert werden. Also ich trage eine Brille, ich habe Legasthenie, ist doch alles das Gleiche. So sehe ich das. Und es wäre natürlich super, wenn es in diese Richtung geht. Dass es noch nicht so weit ist, das merkt man einfach. Wenn man darüber spricht, dann denke ich mal, sollte das doch auch einen gewissen Nutzen haben.
Ja, das denke ich auch. Und ich werfe jetzt nochmal eine ganz gewagte These auf, weil du gerade gesagt hast, also natürlich hätte ich dir gewünscht, dass es dir jemand früher sagt oder dir das vermittelt. Das wäre für jeden zu gönnen in der Situation. Ich glaube allerdings, dass du, oder ich vermute mal, dass wenn du das nicht gehabt hättest, diese Probleme, dann hättest du diesen Flow des Schreibens in dieser Nacht, als du 14 warst, gar nicht als so wertvoll empfunden. Weil du hättest diesen Unterschied gar nicht so gesehen. Und dass du dich dann hingesetzt hast und gesagt hast, boah, ich habe das geschrieben, es hat mir Spaß gemacht und ich habe schon, was war das, 41 Seiten in einer Nacht geschrieben. Ich glaube, dieser Moment war für dein Autorenleben so, so wertvoll, weil du den Unterschied gesehen hast. Und natürlich hätte ich dir gewünscht, dass du diese Probleme vorher nicht gehabt hättest. Aber ich glaube,
das macht die Bedeutung noch wertvoller.
Genau. Und das hat dich dann doch innerhalb kurzer Zeit dann doch zu diesen Büchern gebracht. Ja? Also diesen 3 Büchern, die du jetzt schon veröffentlicht hast. Also dementsprechend, manchmal sollen die Dinge auch so sein, auch wenn sie dann schmerzhaft sind.
Ja, das sage ich mir auch immer wieder. Ja. Auch bei Kleinigkeiten. Manche Dinge klappen nicht und im Nachhinein denkt man sich so, vielleicht sollte es so sein. Ist übrigens auch etwas, was ich in meinen Büchern sehr gerne mache, das Schicksal. Ich glaube zwar nicht an eine bestimmte Religion, aber ich glaube irgendwie daran, dass alles so ein bisschen vorherbestimmt ist und wir das vielleicht noch für uns mehr oder weniger entscheiden können. Das ist auch etwas, was in meinen Büchern, eigentlich in all meinen Büchern und ich hoffe auch in den zukünftigen Büchern immer ein Thema sein wird. Selbstbestimmung und Schicksal im ständigen Kampf sozusagen.
Sehr schön. Also wie gesagt, ich hoffe sehr, dass viele das hören und selbst wenn sie nicht selber das Thema mit einer Legasthenie haben, dann gibt es ja manchmal doch immer Menschen im Leben, die sowas haben. Sei es Kinder, sei es Nichten, Neffen oder Kinder von Freunden. Allein, dass jemand da ist, der das sehen kann und sagen kann, hey, vielleicht ist es das. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Das hilft ja auch schon manchmal,
dass
dieses Kind sich zum ersten Mal gesehen und verstanden fühlt. Und wenn es nur dafür hilft, dass ein, zwei oder vielleicht ein paar mehr Kinder gesehen werden und abgeholt werden, da wo sie sind, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn das dazu beiträgt. Ja.
Auf jeden Fall.
Liebe Viviane, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Das war super wertvoll. Und vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Das habe ich sehr gern gemacht.
Wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, wie andere Autorinnen ihre Bücher veröffentlichen, Marketing betreiben oder mit den alltäglichen Sorgen im Leben einer Autorin umgehen, dann schau auf der Website www.liebeautorin.de vorbei. Dort kannst du deine E-Mail-Adresse hinterlassen und bekommst eine Anleitung für den emotionalen Erste-Hilfe-Kasten für Autorinnen von mir, sowie immer alle aktuellen Infos zu neuen Interviews. Ich freue mich, wenn wir uns dort oder auf Instagram oder Facebook noch weiter austauschen. In den sozialen Medien findest du mich unter Autorin Julia Sterling. Vielen Dank fürs Zuhören.